Hallo Johanna.
Hallo Lisa.
Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Semikolon-Podcast.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wir haben gerade sehr lecker gefrühstückt und uns jetzt zurückgezogen, damit wir eine spannende neue Folge aufnehmen können. Was ist denn heute das Thema? Erzähl mal.
Heute soll es um Heimat gehen. Einen ganz alten und bekannten Topos in der Literatur, würde ich sagen. Ich fand es super spannend, mich damit nochmal auseinanderzusetzen. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich was ausgewählt habe an passender Literatur.
Ja, ich musste erstmal ganz grundsätzlich anfangen, darüber zu recherchieren, weil ich dazu aus dem Stegreif gar nicht so viel sagen konnte.
Mhm.
Und habe schon auch ein paar Beispiele rausgesucht, aber ja, ein bisschen einfach generell recherchiert und bin sehr gespannt, was du dazu noch weiter zu sagen hast, weil ich glaube, dieses Mal bist du hier die Expertin für diese Folge. Aber sollen wir erstmal damit beginnen, was du in letzter Zeit gelesen hast? Denn für mich war es diesen Monat ein ganz, ganz spannender Lesemonat. Also ich habe viele Bücher gelesen, die mich irgendwie angeregt haben. Das ist länger nicht mehr so gewesen. Ich hatte ja vorher immer mal so eine Leseflaute oder habe wenige Bücher gelesen und diesen Monat hat sich so ein bisschen was angesammelt. Ja.
Dann erzähl doch mal.
Achso.
Fang du ruhig an.
Zunächst habe ich ein Buch entdeckt, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und zwar habe ich von der Franzi von Kempis Anleitung zum Widerspruch gelesen. Mhm. Das hatte ich mal in meiner Story geteilt, aber jetzt noch nicht weiter auf Instagram besprochen. Und zwar ist das Buch im Mosaik Verlag erschienen und beschäftigt sich mit Populismus, Vorurteilen und Verschwörungstheorien, was ich aktuell einfach super wichtig finde und auch viel Lektüre in diese Richtung suche, um irgendwie einen Zugang dazu zu finden oder einen Umgang damit zu finden, weil man ja immer häufiger mit diesem Problem konfrontiert wird, gerade in den sozialen Medien. Und das löst in mir immer so eine gewisse Hilflosigkeit aus oder ich weiß oft nicht, wie ich auf sowas gut reagieren kann, weil ich oft das Gefühl habe, dass ich in gewisser Weise dann irgendwie auch ohnmächtig dem gegenüberstehe und nicht wirklich was dagegen tun kann, gerade in so Diskussionen, die vielleicht nicht unbedingt mit Fremden geführt werden. Da finde ich es immer einfacher, dann so dagegen zu halten, sondern vielleicht sogar auch mit Familienmitgliedern oder Freunden, die dann Dinge sagen, auf die man irgendwie reagieren muss, aber nicht so richtig weiß, wie kann ich jetzt sachlich argumentieren.
Mhm.
Und genau da steigt dieses Buch ein, in dem die von Kempis erstmal ganz grundsätzlich erklärt, wie diskutiert man eigentlich richtig über gesellschaftspolitische Themen und was steckt auch psychologisch hinter dem Phänomen wie Hassrede zum Beispiel. Weil häufig ist ja da auch die besondere Schwierigkeit, dass gerade diese Themen einfach sehr kontrovers diskutiert werden können und sich der Diskurs einfach auch ja, sehr hitzig und emotional auflädt. Und die meisten sehen sich ja irgendwie mit ihrer Meinung auch im Recht, weil es ist ja auch ne, Problemfilterblase. Je mehr ich zu was recherchiere in die Richtung, je mehr finde ich auch, was diese Theorie bestätigt. Mhm. Und dann ist es irgendwie schwierig, sich da noch auszutauschen. Und deswegen führt es ja auch oft dazu, dass Fronten sich verhärten und so weiter und kein wirklicher Austausch mehr stattfinden kann. Und genau da setzt dieses Buch eben an und gibt dem Leser so die besten, sachlichsten Argumente in die Hand, die beim Gegenüber dann auch ankommen. Und die Franzi von Kempis greift dann so typische populistische, verschwörungstheoretische Aussagen auf. Genau, und zeigt so ganz konkret, wie kann ich denn darauf kontern einfach. Sind dann so Themen wie Antworten an Menschen, die den Klimawandel leugnen oder Antworten an Menschen, die denken, dass der Islam das Abendland zerstört oder Menschen, die gegen Geflüchtete hetzen oder antifeministisch oder sich genderfeindlich äußern, einfach solche Dinge. Und das finde ich super spannend, einerseits die Herangehensweise, sich einfach erstmal grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert das psychologisch und dann eben ganz konkret, ja, sachlich weiterzuhelfen. Also große Empfehlung, finde ich, sehr, sehr gutes Punkt.
Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht, weil das ist, glaube ich, auch so die Erfahrung, die jeder irgendwie damit macht, ne? Wenn es um diese Diskussion geht, dass man immer sozusagen diese zwei Positionen hat und egal wie sachlich oder unsachlich man argumentiert, man kommt sowieso nicht auf einen Nenner, ne?
Ja.
Habe ich oft das Gefühl so.
Das macht mich irgendwie immer so ein bisschen hilflos, wenn man mit Leuten diskutiert, dass man eigentlich das Gefühl hat, entweder wir kommen auf einen Nenner, aber dann waren wir eigentlich schon vorher einer Meinung, oder man kommt nicht so richtig zusammen irgendwie, ne?
Ja, ja, und gerade wie du schon sagst, ne, wenn man eben auch mit Leuten diskutiert, die einem eben nicht fremd sind, dann geht man ja auch nochmal ganz anders an die Sache ran, ne? Weil man vielleicht eher ängstlicher ist, was Falsches zu sagen oder den anderen vor den Kopf zu stoßen oder weil man vielleicht denkt, naja gut, ich bin nicht deiner Meinung, aber eigentlich bist du ja zum Beispiel nicht rassistisch oder so. Ne?
Oder umso emotionaler aufgeladen ist die Diskussion ja dann auch. Wenn ich mit einem Familienmitglied diskutiere, dann ja, ist es vielleicht auch wichtig, einfach die Diskussion bewusst auf eine sachliche Ebene zu holen, um da nicht irgendwie auf persönlicher Ebene zu sehr Schwierigkeiten hervorzurufen. Ne?
Mhm.
Aber gerade dieses Buch hat mich dann irgendwie auch nochmal so nachdenken lassen, wie sehr man eigentlich damit konfrontiert ist oder davon umgeben ist. Und es war irgendwie ganz passend, dass ich im Anschluss daran Stefan Zweig, Die Welt von gestern, gelesen habe, weil die beschäftigt sich ja eigentlich mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. In der Zeit ist Stefan Zweig ja aufgewachsen und erzählt quasi von seiner Jugend in Wien und wie er dann nach Berlin zieht und verschiedene europäische Städte besucht, unter anderem Paris und London. Und dieses Buch hat mir auch super gut gefallen, weil es mir einfach so diese Zeit nahbar gemacht hat, ne? Also wo so die ganzen künstlerischen Genies irgendwie angefangen haben zu komponieren, zu schreiben, zu malen. Also es geht ganz viel um Rilke. Stefan Zweig ist mit Rilke viel durch Paris spaziert und ich habe große Sehnsucht nach Paris bekommen, als ich das gelesen habe. Einfach wundervolle Menschen in dieser Epoche irgendwie. Aber es führt mir dann irgendwie oder hat mir dann auch nochmal vor Augen geführt, dass die Situation gar nicht so unterschiedlich ist. Also dass es so der Beginn eines Jahrhunderts ist, das immer mehr so einer, Zeit der Intoleranz, Kleingeistigkeit, Feindschaft anstelle des Miteinanders entgegenschlittert und eben genau, dass man sich diesem Geschehen einfach irgendwie hilflos gegenüber sieht und manchmal sogar schon fast verwundert ist. Wie kann es sein, dass das jetzt wieder in so eine ähnliche Richtung geht? So, ne? Und deswegen fand ich irgendwie, diese beiden Bücher haben sich auf verwunderliche Weise ganz gut ergänzt.
Mhm.
Genau.
Klingt gar nicht schlecht. Ich habe unter anderem von Daniel Kehlmann Ruhm gelesen. Mhm. Das ist ja sein Roman in 9 Geschichten und ich kannte bisher von ihm auch nur sein wahrscheinlich ja auch berühmtestes Werk, nämlich Die Vermessung der Welt. Und deswegen hatte ich dann auch schon so ein bisschen entsprechende Erwartungen an das Buch und muss sagen, dass ich tatsächlich insgesamt ein bisschen enttäuscht war, weil ich von diesen 9 Geschichten tatsächlich nur eine mochte, nämlich die Geschichte um Rosalie. Und in dieser Geschichte ist es so, dass der Autor sozusagen den Leser direkt anspricht und so ein bisschen stärker in diese Geschichte mit einbindet. Es wird das Porträt von einer todkranken Frau gezeichnet und gleichzeitig wird aber eben auch diese zweite Ebene aufgemacht, die so ein bisschen die Konflikte der Autorschaft mit beleuchtet anhand dieser todkranken Frau. Und Rosalie hat, ich glaube, es war Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie hat nur noch sehr wenig Zeit zu leben, nur noch wenige Wochen, glaube ich. Und es ist nicht ganz klar, ob der Autor, der in dieser Geschichte spricht, Kehlmann selbst oder eben ein fiktiver Autor ist, der diese Geschichte dann erzählt. Und er personalisiert diese Figur und tritt mit ihr in der Geschichte in Interaktion, als würde er mit seiner Figur tatsächlich sprechen.
Ja.
Und Rosalie bittet ihn im Grunde um Gnade und bittet ihn darum, sie zu erlösen und sie wieder gesund zu machen und sie weiter leben zu lassen. Und das wiederum löst dann einen Konflikt beim Autor aus, weil er eben sagt, das ist aber nicht die Geschichte, die ich für dich geplant habe. Ich habe für dich geplant, todkrank zu sein und zu sterben.
Ja.
Und jetzt einfach zu sagen, hey, ich will das nicht, lass mich leben, das funktioniert so nicht. Dadurch empfindet er so eine gewisse Handlungsunfähigkeit und ich fand das ganz spannend, dass das so aufgezogen wurde, weil ich das öfters auch zum Beispiel in den sozialen Medien sehe, wenn Autoren über ihre Schreibprozesse berichten, dass sie dann oft sowas sagen wie, meine Figur hat sich verselbstständigt, sie hat sich ganz anders entwickelt, als ich geplant habe. Und das finde ich irgendwie eine interessante Herangehensweise, das so zu machen. Und man begleitet Rosalie dann so ein bisschen auf ihrem letzten Weg eigentlich, also sozusagen in der Erwartung, dass sie am Ende der Geschichte oder dieses kurzen Auszugs sterben wird. Und tatsächlich greift der Autor dann aber am Ende plötzlich doch ein und entscheidet sich dazu, sie nicht nur am Leben zu lassen, sondern tatsächlich die Zeit zurückzudrehen und sie wieder zu verjüngen. Und ja, dadurch schenkt er ihr ja im Prinzip ein neues Leben. Und ich fand es so interessant zu lesen, weil es eben verschiedene Ebenen aufmacht. Also es ist einerseits irgendwie in Anführungsstrichen nur eine Geschichte, aber gleichzeitig beleuchtet es ja eben auch so diese theoretische Ebene, was bedeutet eigentlich Autorschaft? Was bedeutet Schreiben? Welche Beziehungen hat der Autor zu seinen Figuren und zu seiner Geschichte? Und ja, das fand ich irgendwie total schön. Und am Ende wird dann sozusagen das Fazit durch diesen vielleicht fiktiven Autor gezogen, dass er eigentlich diesen Erlösungsmoment deswegen geschaffen hat, weil das aus einer eigenen Hoffnung heraus sozusagen entstanden ist, dass irgendwann mal jemand genau dasselbe für ihn auch tun wird. Also als ob er sozusagen noch eine Metaebene aufmacht und sich selber zu einer fiktiven Figur macht, die vielleicht selbst von einem anderen Autor geschrieben wird und irgendwann in dieselbe Situation kommt, diesen Autor anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin noch nicht so weit oder ich möchte einen anderen Ausgang für meine eigene Geschichte haben. Hat dann eben auch aufgegriffen, dass er selber sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass man als Mensch oder als Figur, je nachdem, wie man es dann interpretiert, sozusagen nichts ist ohne die Aufmerksamkeit eines anderen und dass man dadurch zu so einer halbwahren Existenz verkommt. Und sobald der andere den Blick von einem selbst nimmt, existiert man eigentlich gar nicht mehr und verlässt sozusagen seine eigene Geschichte und dieses Dasein erlischt. Und das ist ja eigentlich auch was, wo eine ganze Menge Wahrheit drin steckt, weil ja eben der Mensch, denke ich, ja, abhängig davon ist, von anderen wahrgenommen zu werden. Und wir sind nun mal interaktive Wesen.
Ja.
Und ja.
Es gibt ja auch soziologische Theorien darüber, dass auch Identität zum Beispiel sich immer nur in Abgrenzung zum anderen definiert. Ne?
Genau.
Und das greift das ja so ein bisschen auf. Ich finde aber auch die Perspektive, die dieses Buch einnimmt, ganz besonders. Das habe ich so, glaube ich, noch nie in einem anderen Buch gelesen.
Ja, es gibt zum Beispiel noch 6 Figuren suchen einen Autor. Das stammt, glaube ich, aus dem Italienischen eigentlich. Und da ist es auch so, dass sich die Figuren verselbstständigen, weil sie keinen Autor mehr haben und sich dann eben auf die Suche nach einem Autor machen, der ihre Geschichte schreibt. Zum Beispiel, oder es gibt ja auch viele Romane, die ganz ähnlich damit umgehen, wenn es zum Beispiel Buchwandler gibt, die dann in die Bücher reinspringen. Das gibt es ja in der Erwachsenen- und auch in der Kinderliteratur. Tatsächlich.
Ja, nur Cornelia Funke mit Tintenherz einfallen, da ist es ja auch ähnlich. Ne?
Die Mechthild Gläser hat die Buchspringer, aber da gibt es einige Beispiele für. Und wir haben auch in der Uni mal ein Seminar zur Befragung der Autorschaft gemacht und da ist ja Lombard, der Tod des Autors und solche Sachen. Und diese Diskussion kommt ja auch immer wieder auf, inwiefern eigentlich Autor und Werk zusammenhängen. Also wie stark ist die Beziehung zwischen den beiden? Und das ist ja auch das, worüber wir oft im Zusammenhang mit den Biografien sprechen. Ne? Also wie viel sollte, müsste, könnte man eigentlich über den Autor wissen, um das Werk zu lesen? Und es funktioniert ja auf so vielen Ebenen und auf so vielen unterschiedlichen Wissensständen. Also ich kann ja ein Buch lesen, ohne irgendwas über den Autor zu wissen. Aber ich kann auch unterschiedlich viele Dinge über einen Autor wissen und kann trotzdem das Gedicht zum Beispiel, wie wir es ja letztes Mal mit Rilke hatten, verstehen. Also das finde ich wirklich einen interessanten Ansatz. Und tatsächlich war das ja eigentlich nur ein kleiner Teil dieses Buchs. Es gibt ja noch 8 andere Kurzgeschichten da drin, die dann am Ende auch miteinander verknüpft werden. Aber die anderen haben mir tatsächlich nicht so gefallen, muss ich sagen. Aber das war ein sehr, sehr schöner Gedanke, der sich da aufgetan hat.
Ich finde das auch interessant, wenn man jetzt nochmal auf diese Identitätsbildung in Abgrenzung zum anderen oder eben in der Herleitung aus der Herkunft betrachtet, dass das ja, das habe ich auch irgendwie im Zuge der Heimatliteraturrecherche viel gelesen, dass das ja irgendwo auch ein Aspekt dieses Genres sein kann, weil für mich löst Heimatroman, Heimatliteratur eigentlich immer eher so, ja, ich habe das immer so in die Ecke der kitschigen, provinzlastigen Trivialliteratur gestellt, ne, und kann mich generell auch nicht mit Patriotismus identifizieren. Und für mich hat Heimatliteratur auch irgendwie bisher immer so einen schalen Beigeschmack gehabt, weil Heimatgefühle wurden ja auch nationalsozialistischen Ideologie sehr, ja, verherrlicht, mit Sehnsüchten verknüpft, die mir irgendwie zuwider sind. Aber jetzt in der Recherche habe ich irgendwie so darüber hinaus gedacht und auch mir nochmal vor Augen geführt, dass dieses Thema ja super viele Facetten und Bezüge hat. Unter anderem eben auch Heimat als Erkundung der eigenen Wurzeln, als Entdeckung des sozialen Raums, in dem man sich befindet, auch immer in Interdependenz zum Fremden. Und eben, dass es nicht nur sich auf eine regionale Gegend oder auf eine Kindheitserfahrung beziehen muss, sondern eben dieses ganze Spektrum irgendwie auch mit aufgreifen kann. Und das war irgendwie in meiner Sicht auf diese Strömung oder diesen Topos einfach nicht so präsent. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, als ich mich jetzt weiter damit auseinandergesetzt habe.
Ja, eigentlich haben wir jetzt schon eine ganz gute Überleitung zur Heimat hingemacht. Tada! Das war natürlich so geplant, ist ja klar. Ja, aber ich habe tatsächlich auch, als ich mich damit befasst habe, habe ich erstmal überlegt, was bedeutet eigentlich Heimat? Und wenn du in den Duden guckst, dann sagt der Duden, dass es ein Land, ein Landesteil oder ein Ort ist, in dem man in Klammern geboren und aufgewachsen ist oder den man durch einen ständigen Aufenthalt zu seinem Zuhause gemacht hat. Also es ist sozusagen ein gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit. Mhm. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was für mich Heimat ist und habe eben überlegt, wo fühle ich mich zu Hause und ist Heimat immer ein Ort oder ist es eine Person, ist es ein Gefühl? Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die Heimat sein können oder die damit irgendwie verknüpft sind. Und in der Literatur ist es so und dadurch prägt sich, glaube ich, auch so ein bestimmtes Bild, wie du das gerade auch beschrieben hast, was man häufig von dieser Heimatliteratur irgendwie hat. Es ist immer mit Sehnsucht verknüpft und Heimat ist einfach ein Motiv oder ein Topos in der Literatur, den es schon seit Tausenden von Jahren gibt und der immer, immer wiederkehrt und interessanterweise auch immer ähnliche Züge aufweist. Also es verlagern sich vielleicht die Orte, aber von den Grundbausteinen, die in diesen Gedichten oder in den Romanen vorkommen, ist es immer ähnlich. Es geht immer um eine gewisse Form von Suche und es ist entweder eine Utopie, weil man eben Heimat mit was Positivem verknüpft, aber Heimat kann eben auch im Grunde eine Zumutung sein. Heimat kann was sein, was eben auch genau gegenteilig ist, nämlich nicht unbedingt positiv verknüpft ist, wenn man es nämlich mit der gängigen Definition verbindet, mit dem Ort, an dem man geboren wurde. Dann kann es ja auch was sein, was man einfach nicht als positiv empfindet. Es kann ein Ort für geistige Entwicklung sein. Und da sieht man ja eigentlich schon, dass es viele, viele verschiedene Facetten gibt. Also es geht ja immer irgendwie um Identität, wie du gerade sagst. Es ist immer mit dem eigenen Ich verknüpft. Und gleichzeitig ist Heimat, glaube ich, auch so ein Topos in der Literatur, der immer ein großer Mythos bleiben wird. Also wo es niemals eine tatsächliche Lösung oder eine konkrete Antwort geben wird, was ist Heimat? Und weil es für jeden immer mit anderen Gefühlen verknüpft ist, ne?
Ich glaube, also für mich ist das auch immer so ein Ausdruck einer Sehnsucht nach einer intakten Welt. Also, dass das gar nicht mit einem bestimmten Ort dann verbunden sein muss, sondern einfach nach so einem Gefühl von einem intakten Gefüge irgendwie auch. Und damit spricht der Heimatroman oder die Heimatliteratur irgendwo auch Aspekte an, die mich sehr beschäftigen. Also, mir geht es zum Beispiel so, dass ich lange auch das Gefühl hatte, keinen richtig festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Ich bin oft umgezogen. Menschen, die mir nahe standen, waren dann auf einmal sehr weit weg oder sind auch immer noch sehr weit weg. Und deswegen sprechen mich Heimaterzählungen im Grunde schon an, weil sie eben diese Sehnsucht nach diesem intakten und vielleicht auch irgendwo nostalgischen Gefühl vermitteln, so eine gewisse Idylle, die ich manchmal durchaus im Alltag auch vermisse. Sozusagen, dass Heimat irgendwie auch ein Gefühl von emotionaler Bodenhaftung ist für mich. Und genau, also in diesem Zuge fiel mir zum Beispiel Astrid Lindgrens Das entschwundene Land ein. Mhm. Also indem sie die Liebesgeschichte ihrer Eltern und ihre Kindheit beschreibt, was ja im Grunde so ihre Heimat in Smallland zusammenfasst. Und auch wenn jetzt rote Holzhäuser und Birkenwälder in Südschweden nichts mit meiner eigenen Heimat zu tun haben, weckt das in mir eben trotzdem diese geborgenen Gefühle, weshalb ich irgendwie auch glaube, dass ein Buch oder Literatur im Allgemeinen auch in gewissem Sinne Heimat schaffen kann. So. Und das finde ich halt das Spannende daran. Obwohl ja diese Idylle auch gar nicht unbedingt die Heimatliteratur versinnbildlichen muss. Ne? Also das Genre ist ja irgendwie auch darauf ausgelegt, Konflikte zu behandeln. Also zum Beispiel Effi Bries, die richtet sich ja nicht gemütlich in dieser Idylle ein, sondern sucht ja eher danach, da auszubrechen.
Mhm. Ja, stimmt. Und das ist, glaube ich, auch was dieses Genre so beliebt macht, dass es auch eben immer wiederkehrend ist, weil sich jeder in irgendeiner Art und Weise darin wiederfinden kann. Ja. Ne? Und ein Gedanke, den ich aufgegriffen habe, als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, war auch, dass Heimat immer so ein bestimmtes Phänomen mit sich bringt, nämlich dass Heimat schrumpft, je näher man ihr kommt. Also, dass aus der Ferne Heimat eher sowas ist wie ein Land zum Beispiel. Und je näher man diesem Land kommt, desto kleiner wird die Heimat. Und dann schrumpft sie auf eine Region, zu einer Stadt und wird dann zu einem Haus oder vielleicht einer Wohnung. Und selbst diese örtlich gebundene Heimat, die man vielleicht als erste Assoziation damit verknüpfen würde, die löst sich dann immer noch weiter auf und wird dann vielleicht zu einer Person und am Ende aber doch wieder zu einem Gefühl.
Ja.
Und im Endeffekt ist es nämlich genau das, was du ja gerade auch schon sagtest, was Heimat immer wieder mit Identität verknüpft, weil es irgendwie entweder ein Ort der Kindheit ist oder eben auch ein selbstgewählter sozialer Raum auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Heimat was ist, was schrumpft, je näher man der Heimat kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn ich jetzt weit weg bin und dann denke, oh ja, meine Heimat ist in Deutschland. oder so. Mhm. Ne? Und je mehr ich mich meiner Heimat näher, desto mehr verändert sich das, was ich unter Heimat verstehe. Und ich glaube, ich habe auch verschiedene Heimatspunkte, könnte ich mir vorstellen. Also auf der einen Seite sowas wie meine Eltern als Person, aber ich würde zum Beispiel Heimat nicht mit ihrer Wohnung verknüpfen, ihrem Zuhause. Also nicht, weil ich es da nicht schön finde oder so, aber weil Heimat für mich eher da ist, wo die Personen sind.
Ja, es geht mir ähnlich. Was ich aber spannend finde, ist, dass für dich das eher sich darüber erschließt, je näher du diesem Punkt kommst. Und ich habe genau in die andere Richtung gedacht, nämlich, dass ich irgendwie das Gefühl habe, je größer die Distanz ist, die ich dazu kriege, desto kritischer kann ich mich irgendwie auch damit auseinandersetzen und desto greifbarer wird es aber auch für mich. Also ja, dass ich irgendwie in Distanzen denke und dadurch wird es mir näher, ne? Als Gefühl, aber irgendwo auch als Sehnsucht natürlich, weil es irgendwie weit weg ist.
Ja, stimmt.
Das fand ich ganz spannend, das habe ich in dem Zuge gelesen und zwar hat Ingeborg Bachmann in ihrem Essay Jugend in einer österreichischen Stadt geschrieben: Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze in einem Tal, das zwei Namen hat, einen deutschen und einen slowenischen. So nah der Grenze, noch einmal eine Grenze. Die Grenze der Sprache. Ich glaube, dass die Enge dieses Tales und das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen haben. Also, dass man dann wiederum, ne, je näher man kommt, auch wieder die Distanz sucht, aber in der Distanz wiederum auch so die Sehnsucht danach bekommt.
Ja, und da sieht man, was da so alles reinspielt, ne? Und warum es eigentlich auch so schwierig ist, Heimat in Anführungsstrichen einfach so zu definieren. Also ich glaube, dass natürlich so eine Definition wie im Duden, klar, die kann jeder nachvollziehen und natürlich hat das auch irgendwie seine Richtigkeit. Aber ich glaube, dass es zu einfach ist und dass da viel, viel mehr dazugehört und dass Literatur das auf eine ganz besondere Art und Weise abbilden kann, weil es einfach so vielfältige Heimaterzählungen gibt. Also wenn man jetzt überlegt, in der Trivialliteratur gibt es ja den Heimatroman tatsächlich als Genre und dieser Begriff ist ja schon Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie entstanden. Und das war ja aus so einer Gegenbewegung heraus, die sich vor allem mit dem Großstadtleben beschäftigt hat. Und das ist ja dieser Wunsch irgendwie nach Gegenteiligkeit. Also das ist ja auch das, was wir heute immer mit Entschleunigung und so weiter irgendwie bezeichnen. Also Heimat hat, glaube ich, immer auch was mit Kontrasten zu tun, weil es immer ein Gegenteil von dem gibt, was man fühlt, was man mit Heimat verbindet. Und ich glaube, wenn es diese Kontraste nicht gäbe, dann würde man Heimat vielleicht auch nicht so stark fühlen.
Deswegen ist es ja, glaube ich, auch so ein großes Thema in der Exilliteratur, die aus dieser Entwurzelung heraus das Problem Heimat wiederum viel schärfer erkennen kann, ne?
Ja, also, stimmt.
Ne, in diesen Kontrasten dann eben das auch so hervorbringt.
Ja, und ich fand es irgendwie interessant, dass dieses Genre eigentlich vor allem aufgrund von politischen Entwicklungen entstanden ist. Also irgendwie, es ist ja Bauernbefreiung, Industrialisierung, das ganze Gedöne, was da irgendwie sozusagen reinspielt. Und dadurch hat das Ganze ja nicht nur gesellschaftlich und politisch, sondern eben auch kulturell sozusagen an Bedeutung gewonnen und hat das Bürgertum so ein bisschen in dieses Genre mit reingezogen, was ja vorher gar nicht so stark der Fall war. Und dieses Grundmotiv, was in dieser Heimatliteratur mitspielt, ist meistens tatsächlich zu dem Zeitpunkt so eine Art Gegenstück immer zur städtischen Welt und zur Zivilisation gewesen und hat eigentlich immer so einen kritischen Part eingenommen, ne, zum Fortschritt, zur Industrie, zur Technik. Also es war eigentlich aus der Motivation heraus entstanden, dass der Modernisierung entgegengewirkt werden soll und dass man sich wieder mehr zu Tradition und zum moralischen Menschen irgendwie hingezogen gefühlt hat. Und das hat mich gewundert, dass das so ein ausschlaggebender Punkt war, der dazu geführt hat, sich mit Heimat auseinanderzusetzen, dass es nichts ist, was sozusagen daraus resultiert, weil, wie du gerade zum Beispiel sagst, dass man irgendwie entwurzelt ist und dass man sich dann durch den Fortschritt plötzlich an der eigenen Heimat entwurzelt fühlt. Also du bist ja dann, wenn du aus der Motivation heraus gegen den Fortschritt zu sprechen, Heimatgefühle diskutierst, dann bist du ja eigentlich noch am selben Ort wie vorher und es ist ja eigentlich eher was Abstraktes, was dich dazu bringt, über Heimat nachzudenken.
Ja.
Ne? Und das finde ich ganz spannend, dass es eher aus dieser Motivation heraus entstanden ist, als zum Beispiel im Zusammenhang mit Reisen oder so. Ne? Ich habe früher immer gedacht, Heimat bedeutet Sehnsucht haben und Sehnsucht resultiert aus, ich bin weit weg. Und eigentlich sind diese Menschen ja immer noch am gleichen Ort und nur der Ort hat sich verändert.
Ja, aber also vielleicht ist genau diese Veränderung, die man auch gar nicht so in der Hand hat, weil es eben so unübersichtlich wird, die Einflussfaktoren, die dann auch zu dieser Entwurzelung führt, obwohl du dich gar nicht unbedingt von dem Ort entfernen musst dabei, ne?
Ja.
Sondern einfach der Ort unter deinen Füßen sozusagen verändert sich, ohne dass du einen Einfluss darauf hast. Das kann ja auch irgendwie zu so einer, zu so einem Bruch führen.
Mhm.
Aber apropos Bruch, das ist ja schon auch ein beliebtes Stilmittel irgendwo auch oder ein typisches Stilmittel für den Heimatroman, dass es irgendwie immer so eine Störung dieser Ordnung gibt oder eine Unruhe in diesem statischen Gefüge durch zum Beispiel solche Veränderungen oder durch einen Eindringling. Also jetzt, ich habe das am Beispiel von Effie Briest so ein bisschen nachvollzogen, aber dass das ja schon auch sehr wichtiges Element ist im Heimatroman, ne? Dass das immer sich darum irgendwie dreht, dass es eigentlich gar nicht diese Idylle ist, vielleicht abgesehen jetzt von Astrid Lindgrens Entschwunden im Land, sondern dass es eher darum geht, um die Störung dieser Idylle geht. Ne?
Ja. Und das ist ja auch sozusagen immer dieses Identitätsproblem, ne? Weil immer das eigene in Beziehung zum Fremden gesetzt wird und da ist irgendwas Fremdes, egal ob es jetzt eine Person oder was Abstrakteres ist, wie zum Beispiel Fortschritt, Technisierung oder irgendwie sowas
oder
in die Richtung.
Oder auch der Umbruch hierarchischer Strukturen oder traditioneller Rollenbilder, so, solche Sachen
genau.
können es ja auch sein. Ne?
Und das sind, glaube ich, diese Stilmittel, die schon immer im Heimatroman aufgegriffen wurden und die auch immer ein Teil davon sind. Also wenn ich mir diese Stilmittel angucke, dann passen die tatsächlich perfekt auch auf die Romane, die ich dafür mitgebracht habe sozusagen. Ich hatte erst darüber nachgedacht, dass ja meistens Heimat immer so ein bisschen mit verlorener Heimat in Zusammenhang gebracht wird. Also dass es so darum geht, Heimat zu finden oder wiederzufinden. Und dass es ja ganz oft auch in der Literatur mit Wanderung verbunden ist. Also dass man irgendwie was verloren hat, dass man sich ausgeliefert fühlt und dass man dann zum Beispiel, das fängt ja schon in der Bibel an, ne, wenn wir mal an die Vertreibung aus dem Paradies denken. Das ist ja einer der ersten literarischen Zeugnisse für den Verlust von Heimat irgendwie. Ne? Und dann habe ich darüber nachgedacht, welche Romane mir dazu einfallen würden und inwiefern diese Stilelemente da drin vorkommen. Und in den meisten kann ich tatsächlich diese Störung der Ordnung finden, aber auch zum Beispiel, dass es häufig abgeschlossene Schauplätze sind. Also dass es irgendwie so ein meistens so isolierte Dörfer oder irgendwas in diese Richtung ist und dass es ein bestimmtes Ordnungssystem gibt, eine Hierarchie oder auch dieses traditionelle Frauenbild, dass da ein gewisses Rollenbild vorherrscht, was meistens tendenziell eher rückständig ist. Und einer der ersten Romane, oder was heißt, es ist ja überhaupt kein Roman, aber das erste, was mir zur Heimat eingefallen ist, ist tatsächlich Homers Odyssee gewesen.
Ja.
Weil ich sofort an Homer einfach denken musste, an dieses Epos. Und das ist eine der frühen Heimaterzählungen, die ja einfach schon im 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus irgendwie spielt. Und wenn man überlegt, dass bis heute eigentlich noch genau die gleichen Elemente da, die gleichen Fragen und die gleichen Probleme irgendwie dargestellt werden, das finde ich schon irgendwie spannend. Ne? Das ist, und das ist das, was ich vorhin mit Mythos meinte, dass Heimat sowas ist, was, glaube ich, so ein immerwährendes Motiv sein wird, ne? Weil klar, in der Odyssee, es geht eigentlich primär um die Abenteuer, die Odysseus natürlich mit seinen Gefährten erlebt und so ein bisschen um diese Rückkehr aus dem Trojanischen Krieg und die Odyssee ist ja, oder der Begriff Odyssee ist ja eigentlich dieses absolute Synonym für eine Irrfahrt, für eine Suche nach Heimat, für diese Sehnsucht nach Heimat geworden und Odysseus war ja schon 10 Jahre im Krieg. Und will dann eigentlich zurück und tatsächlich irrt er dann ja nochmal 10 Jahre umher, ehe er auch nur annähernd in die Richtung zu Hause kommt. Und seine Frau und sein Sohn hocken die ganze Zeit zu Hause und warten auf ihn und verteidigen sozusagen so ein bisschen das, was eigentlich Heimat ist. Und ich finde, obwohl Odysseus der Inbegriff des Heimkehrers ist, ist er das für mich eigentlich gar nicht mal so stark, weil ich finde, dass Odysseus eine sehr ambivalente Figur ist, weil er aus meiner Sicht nicht unbedingt alles dafür gegeben hat, zügig nach Hause zu seiner Penelope zu kommen. Natürlich ist der Großteil dieser Abenteuer, die er da erlebt, irgendwo dem Eingreifen der Götter ja immer geschuldet, weil ja immer irgendeiner wieder einen Plan ausgeheckt hat, wie er Odysseus sozusagen noch länger von zu Hause fernhalten kann. Aber gleichzeitig finde ich, dass auch Odysseus selbst viele durchaus zweifelhafte Entscheidungen getroffen hat,
ja,
die nicht unbedingt dazu geführt haben, dass er schnell wieder zurück nach Hause kehrt. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum er häufig als unzuverlässiger Erzähler gewertet wird. Und letztlich kehrt er dann natürlich zurück nach Ithaka, weil er nun mal der König ist und weil es seine Heimat ist. Und dann muss er ja auch erstmal seine Position überhaupt wieder verteidigen, dass er überhaupt noch das Recht hat, hier beheimatet zu sein und sein, ja, Königreich zurückzuerlangen. Aber er ist trotz allem, zumindest was antike Literatur angeht, wirklich der Inbegriff des Heimkehrers. Und es gibt ja auch noch anschließende Geschichten an die Odyssee, wo es auch wieder darum geht, dass Odysseus wieder die Heimat verlässt. Und für mich ist er eher der Inbegriff des unruhigen Geistes.
Ja, ein Gedanke, auf den ich während meiner Recherche gestoßen bin, wo ich finde, der passt irgendwie ganz gut dazu, ist von Ernst Bloch, der Heimat als einen ortlosen Ort bezeichnet, als einen utopischen Ort, an dem quasi die Entfremdung aufgehoben ist.
Mhm.
Also, dass Heimat ja auch gerade das Unbekannte sein kann, ne? Und das finde ich irgendwie, das setzt beides so gegenüber, was ja in der Odyssee irgendwie dann auch, ja, so ist, dass es einerseits die Heimat gibt, aber auch in der Fremde, dieser ortlose Ort, dann eben auch, ja, eine bestimmte Heimat sein kann, ne?
Ja, und das passt zu dem, mir ist nämlich noch ein zweiter, etwas aktuellerer Text eingefallen zur Heimat, nämlich Miroloy von der Karin Köhler. Und da passt nämlich genau das, was du gerade sagst, ein ortloser Ort, weil, ich weiß nicht, hast du Miroloy gelesen?
Nee.
Und zwar haben wir nämlich bei Miroloy genau das, dieses isolierte Inseldorf, um das es geht. Und das ist völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Wir haben diese hierarchischen Strukturen, wir haben eine traditionelle Ordnung und wir haben auch ein sehr traditionelles, veraltetes Rollenbild. Und hier ist es so, dass die Fremde durch ein Findelkind symbolisiert wird, also die fremde Person, die in diese Idylle, in dieses Dorf eindringt, nämlich eine junge Frau, die am Anfang auch namenlos bleibt, sehr, sehr lange, die erst später einen Namen erhält. Und sie ist diejenige, die sich da gegen diese patriarchischen Strukturen so ein bisschen auflehnt und die eigentlich dafür sorgt, dass die Ordnung gestört wird. Und tatsächlich muss sie erst in die Fremde ziehen, um Heimat zu finden.
Mhm.
Und das Ende wird offen gelassen. Man weiß nicht, ob sie Heimat findet oder nicht. Und das fand ich ganz, ganz spannend, dass eigentlich nämlich genau der Ort, an dem sie aufwächst, absolut nichts mit Heimat für sie zu tun hat. Und dass sie so ein Heimweh hat, so eine Sehnsucht nach Heimat verspürt, obwohl sie nicht mal weiß, wo Heimat für sie ist. Und das ist ein Text, den ich wirklich gut fand, weil er einerseits feministische Aspekte, aber eben auch so grenzgängerische Sachen aufgreift. Und das war ja ganz umstritten. Ich weiß nicht, ob du dich noch an meinen leicht erbosten Post bei Instagram erinnern kannst, weil ich ja da so ein bisschen mich über die Feuilleton-Boys geärgert habe, die ja ihr vorgeworfen haben, dass sie so einen total platten Text produziert hätte, der flache Figuren und einfach nur so feministische Klischees abarbeitet. Und das fand ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass sie da tatsächlich einen wirklich, wirklich wichtigen Text geschaffen hat. Und ja, also das fand ich auch, war einer der ersten Texte neben der Odyssee, die mir zur Heimat eingefallen sind.
Ja, spannend. Also du hast ja schon öfter in dem Zusammenhang über dieses Buch gesprochen. Ich glaube, das sollte ich mir jetzt auch wirklich mal vornehmen. Aber ja, generell finde ich das einfach spannend, weil ich das vorher gar nicht unbedingt damit in Zusammenhang gebracht hätte. Aber dass Heimatliteratur einfach sehr mit Fremdheit verknüpft ist und dann immer so herausarbeitet, welche schöpferische Kraft in Fremdheit liegen kann. Und dass die Literatur in dem Fall ja auch von dieser Ambivalenz und der Reibung da drin lebt. Und ja, also diese Gegensätze finde ich einfach sehr, sehr spannend und haben diesen Topos irgendwie für mich auch nochmal attraktiver gemacht.
Jetzt. Auf jeden Fall. Mir ist dann auch noch eingefallen, dass das zum Beispiel gerade dieses in Beziehung setzen von ich und dem anderen und dem Fremden, das ist ja auch was zum Beispiel in postkolonialer Literatur ganz stark gemacht wird.
Mhm.
Und es gibt zum Beispiel auch dann Texte, die sich unter anderem zum Beispiel mit Robinson Crusoe, sag ich mal, auseinandersetzen, die die Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive erzählen, indem nämlich das Ich gezwungen ist, sich mit dem Fremden auseinanderzusetzen und eben nicht diese herrschende Position einnimmt. Ich mache mir das Fremde zu eigen und dadurch zu einem Teil von mir, sondern ich verändere mich mit dem Fremden. Also dass es nicht immer um dieses Machthaberische geht, sondern dass eben eher wirklich diese Fragen nach Identität und auch Weiterentwicklung gestellt werden. Und auch wenn jetzt zum Beispiel Robinson Crusoe ist eigentlich jetzt kein Text, der mir als erstes einfällt, wenn ich an Heimat denke, aber auch da finden sich ja genau diese Aspekte. Und ich glaube, dass Heimat eigentlich was ist, was eher immer ein vorgeschobener Grund ist, sich mit Identität zu beschäftigen.
Ja.
Das ist ein sehr weites Feld und ich glaube, da gibt es unzählige Geschichten, die man da besprechen kann. Also ich finde es immer total interessant, mich mit Motiven auseinanderzusetzen und zu schauen, auch wie sich das entwickelt hat. Also das war bei mir auch mein Studienschwerpunkt tatsächlich, immer motivgeschichtliche Forschung. Und das ist was ich unglaublich spannend finde, vor allem wenn man sowas wie Heimat findet, was sich eigentlich gefühlt nie weiterentwickelt hat, sondern immer nur in anderes Setting versetzt wird, aber im Endeffekt trotzdem immer noch die gleichen Punkte umkreist. Ne?
Ja.
Ich würde sagen,
das war's für heute.
Wir sind am Ende mal wieder angekommen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback
und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.